Hallo und guten Tag. Hier ist Prosa der Buchladen, hier ist Katrin Bietz. Willkommen zu Prosas Podcast Nummer 5. Heute soll es noch einmal um die Nominiertenliste für den Deutschen Buchpreis 2020 gehen. Bereits im vergangenen Podcast hatte ich Ihnen die Nominierten der Longlist vorgestellt, die nun bereits auf eine Shortlist geschrumpft ist. Auf dieser Shortlist findet sich weiterhin Bov Bjerg, Serpentinen. Dann ist darauf Dorothee Elmiger aus der Zuckerfabrik, Thomas Hettche, Herzfaden und Anne Weber, Annette, ein Heldinnen-Epos. Und nicht zuletzt Christine Wunicke, die Dame mit der bemalten Hand. Mit Christine Wunickes Text möchte ich heute einmal beginnen. Christine Wunicke ist eine deutsche Autorin, die bereits viele, eher kürzere Texte geschrieben hat, aber im Bewusstsein der breiten Masse noch nicht so ganz angekommen ist. Sie ist eher vom Feuilleton bejubelt worden. In diesem Buch geht es um den weltreisenden Mathematiker Carsten Niebuhr, der in den Tropen auf einen persischen Astronomen namens Musa al-Lahuri trifft. Die Geschichte ist quasi eine Art poetische Wissenschaftsgeschichte, die sich dadurch auszeichnet, dass wir uns köstlich beim Lesen amüsieren. Die beiden versuchen sich nämlich zu verständigen, über Sprache und Kulturgrenzen hinweg. Und das ist richtig Slapstick. Weiterhin geht es eigentlich um die Sinnlosigkeit aller Verstehensübungen. Das verhöhnt quasi Logos und Monotheismus. Besonders die Stellen, an denen es um Religion geht, die haben mich amüsiert und auch durchaus berührt, weil sie es schafft, ihren Figuren eine Toleranz gegenüber anderen Religionen einzuschreiben. Hätte man in der Zeit nicht gedacht. Carsten Niebuhr und Musa treffen also 1764 auf einer Insel vor der indischen Küste aufeinander. Eigentlich sollte Carsten Niebuhr mit einer Gruppe von Wissenschaftlern nach Arabien reisen und dort einen Riesenstapel von Fragen beantworten, die ihn der Professor Michaels aus Göttingen mitgegeben hat. Nach und nach sind alle Wissenschaftler verstorben am Sumpffieber, wie man vermutet, und auch Carsten Niebuhr leidet an diesem Fieber in Schüben. Die beiden treffen also auf dieser Insel aufeinander. Der gute Musa pflegt Carsten Niebuhr gesund. Das ist eine ganz rührende Szene, wie er sich um ihn bemüht und es eigentlich vollkommen unangemessen und ungerecht findet, dass er sich um einen so komischen Kauz kümmern soll. Ich möchte Ihnen ein kleines Stückchen vorlesen von dem Gespräch, was die beiden führen, als Carsten Niebuhr von dem 9. Schub seines Fiebers wieder genesen ist und Malik, der Diener des Musa al-Lahuri, ein Mahl bereitet hat. Badet die Bücher in rotem Wein, wascht die Wissenschaft von den Seiten. Meister Musa warf einen Stein nach den Affen. Und bevor du zu fragen beginnst, Poesie, persische Poesie in arabischer Sprache. Er tauchte das letzte Stück Ziege in die Mangosoße und verspeiste es mit Genuss. Deck dich selbst, o kleiner Tisch des Wunders, sagte Niebuhr. Geschichte aus meiner Heimat. In der Tat hatte Malik Wunder gewirkt. Nach langem Bemühen hatte er ein vorzügliches Essen serviert, das er unten bei den Leuten, wie Meister Musa alle Bereiche der Insel nannte, die außerhalb des beschlagnahmten Tempels lagen, liebevoll zubereitet hatte. Das Fleisch war kross gebraten, es gab Soße und Hirsebrei, zum Trinken leider nur Ziegenmilch. Dafür eine Decke, eine große Schale mit Feuer und ein Fettlämpchen für jeden. Die Nische südlich des Schreins hatte Musa zum Speisezimmer erklärt. Ein hochbeiniges, nacktes Paar mit markantem Hüftschwung stand in der Wand, umrahmt von fliegenden, betenden, auf die verschiedensten Weisen missgestalteten Wesen. Malik bestaunte die Brüste der nackten Frau. Niebuhr betrachtete den Zwerg, der sich ans Knie des nackten Mannes drängte. Im flackernden Feuerschein sah all dies so überaus schauerlich aus, dass er fast lachen wollte. Das Essen hatte ihm gut getan. Meister Musa nahm den Stein in Empfang, den ein Affe ihm brachte, und warf ihn nach dem nächsten. Seit es Nacht war, benahmen die Affen sich seltsam. Sie apportierten Steine und rangen die Hände und zitterten mit den Köpfen. »Wie geht die Geschichte?« fragte Musa. »Welche Geschichte?« »Die vom Wundertisch. Und warum dreht dein Fernrohr das Bild nicht um?« »Es ist vom Galileo eines. Bei einem Galileo-Rohr ist das Glas, das am Auge sitzt, hohl und das vordere Glas erhaben.« Das vom Kepler dagegen hat zwei erhabene Gläser und darum, ich hätte lieber die Geschichte. Dein Fernrohr gefällt mir nicht, gib es Malik, da kann er den Busen von Namen begaffen. Als er seinen Namen hörte, riss Malik die Augen auf. Niebuhr suchte das Teleskop. Gib's ihm nicht, sagte Musa. »Und du lern Arabisch«, herrschte er Malik auf Arabisch an. »Es ist eine Schande. Wie betest du eigentlich? Bla, bla und bla?« Malik stammelte etwas auf Persisch und Meister Musa lachte ihn aus. Rechter Hand warf ein Affe einen Stein nach einem anderen Affen und traf. Beide flitzten gemeinsam in ein Loch in der Wand und wurden vom Berg verschluckt. »Beten Inder zu Tieren?« fragte Nibur. Musa seufzte. »Sollte Malik nicht schauen, ob Schiffe fahren?« »Nachts fürchtet er sich alleine.« Malik begann eifrig im Feuer zu stochern. »Wir haben es ja nicht eilig«, sagte Nibur sinnlos. Er starrte die Wand an. Jedes Mal, wenn er wegschaute, schien sich der Zwerg zu bewegen. Vielleicht war es der Feuerschein, vielleicht hing auch ein Tier an dem Zwerg und atmete. »Erzähl«, sagte Musa. »Bitte um Vergebung?« »Ich schlachte, Malik brät. Und was machst du, Kapitän? Du liegst und schwitzt oder sitzt und isst und fragst. Wahrscheinlich ist dir in Arabien alles misslungen, was allen Europäern dort alles misslingt. Und deshalb schämst du dich, davon zu erzählen. Bist du am Wundertisch auch persönlich gescheitert? Kannst du das auch nicht erzählen? Die Nacht wird lang, mein Sohn.« »Ein Tölpel diente einst einem Ungetüm«, begann Nibur mühsam. »Und das schenkte ihm zum Dank einen Tisch, der Essen zaubern konnte. Und eine Keule. Die Leute prügelte und ein Tier. Ich denke, ein Pferd. Nein, ein Esel. Der Esel zauberte auch.« »Gott steh uns bei«, stöhnte Musa. »Was tust du zu Hause, um dir die Zeit zu vertreiben? Sitzen, gaffen und schlafen, sobald die Sonne sinkt?« »Die Zeit vertreibt sich selbst«, sagte Nibur. »Du klingst wie ein Inder. Hast du Fieber?« »Nein, ich...« »Hab du nur kein Fieber?« »Danke«, sagte Nibur verlegen. So unähnlich sind die beiden also auf dieser Insel, die von Nibur Elefanta genannt wird, unterwegs und versuchen, sich die Zeit zu vertreiben, bis das nächste Schiff kommt und sie dort wieder abholt. Wir erfahren viel über die Wissenschaftsgeschichte der damaligen Zeit, was bereits gewusst wurde, was noch nicht gewusst wurde, wo absolute Fehlinterpretationen vorlagen, wo man schon ein gutes Gefühl hatte. Und es geht auch um Religionen. Und mir schien in diesem Buch die Toleranz gegenüber den Religionen und die Hochachtung vor dem, was andere Religionen leisten, sehr ausgeprägt. Das hat mir gut gefallen. Die vielen kleinen ironischen Seitenhiebe ebenfalls. Also ein Buch, das ganz aus der eigenen Welt herausführt und Freude macht. Christine Wunicke, die Dame mit der bemalten Hand. So, das zweite Buch, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist ebenfalls ein historisches Buch, das aber viel näher an unserer Zeit heran ist, von Thomas Hettche, Herzfaden. In diesem Roman erzählt Thomas Hettche die Geschichte der Augsburger Puppenkiste. Diese wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg von Walter Oehmichen in Augsburg gegründet und war ein Notbehelf, da die großen Theater nicht spielen konnten. Die Augsburger Puppenkiste, das wissen viele von Ihnen, arbeitete mit Marionetten, die die Oehmichen-Familie tatsächlich selbst geschnitzt hat. Insbesondere Hannelore Oehmichen, genannt Hatü, die Tochter von Walter Oehmichen. Nun erzählt dieses Buch wohl die Geschichte der Augsburger Puppenkiste, aber natürlich auch die Geschichte der Familie Oehmichen. Und gleichzeitig wird die Geschichte erzählt der Nachkriegszeit, all dessen, was die Gesellschaft der Nachkriegszeit eigentlich nicht sehen wollte und zugedeckt hat. Das deckt Hettche ganz nebenbei auf. Und das macht er nicht plump, das macht er eigentlich in Nuancen und kleinen Andeutungen. Zumindest in der Nachkriegszeit, in der Kriegszeit selbst, gibt es einige sehr eindrückliche Erzählungen von Hatü zu dem, was sie erlebt hat und was sie wahrgenommen hat in der Nazizeit. Los geht die Geschichte mit einem Mädchen, das mit dem Vater eine Theateraufführung besucht hat und hernach eine Tür findet, durch das es auf einen Dachboden gerät. Und auf diesem Dachboden finden sich alle Marionetten, die in der Augsburger Puppenkiste einmal mitgespielt haben. Das ist der Teil, der in der Gegenwart spielt. Das Mädchen wird ausgerüstet mit Gegenständen, die wir eindeutig unserer Zeit zuordnen können, zum Beispiel ein iPhone. Und auch die Bemerkung, die sie macht zu dem, wie sich andere verhalten, sind die altklugen Bemerkungen heutiger Kinder, fand ich beim Lesen. Der Teil, der nicht in dem Heute spielt, wird von Hatü erzählt. Hatü erzählt dem Mädchen nämlich die gesamte Geschichte, um die es in diesem Buch geht. Die Heute-Geschichte wird dabei in der Vergangenheitsform erzählt und die Geschichte, die Hatü berichtet, in der Gegenwartsform. Das weist auf eine Haltung hin, die in dem Buch auch an einer Stelle gesagt wird, die Vergangenheit ist Gegenwart und die Gegenwart ist Vergangenheit. Davon finden sich etliche Sätze, die sehr zum Nachdenken anregen. Die Verknüpfung des Vergangenen mit der Gegenwart und die Wiederaufnahme der Nazizeit bzw. dessen, was hernach in der deutschen Gesellschaft los gewesen ist, gelingt Hettche auf so eine ganz unangestrengte Weise. Es ist kein belehrendes Buch. Obwohl natürlich es viele Bücher gibt, die sich mit dieser Zeit beschäftigen und Menschen, die viel lesen, sicherlich auch häufig auf dieses Thema gestoßen sind, ist es hier eben doch ganz anders. Ich lese ein Stück. Das Mädchen ist also durch die Tür auf den Dachboden geraten. Eine wunderschöne Frau stand da vor dem Mädchen, riesengroß, in einem altmodischen Damenkostüm aus cremeweißer, glänzender Seide, das dem Mondlicht glich. Den einen Arm hatte sie in den anderen gestützt, eine schmale silberne Uhr am Handgelenk. Sie hielt eine Zigarette zwischen den Fingern und rauchte. Nagellack und Lippenstift hatten ganz dasselbe Rot wie ihre hochhackigen Schuhe. »Rauchen ist ungesund«, sagte das Mädchen. Die Frau nickte lächelnd und setzte sich mit einem Seufzer auf den Boden. All die Marionetten machten ihr bereitwillig Platz. Ihre Beine mit den roten Schuhen lagen schließlich nebeneinander wie die eines Rehs. Und schon hatte sie einen silbernen Aschenbecher in der Hand, den sie aufklappte, um die Zigarette darin auszudrücken. »Du hast recht. Rauchen ist ungesund. Aber zu meiner Zeit hat man es eben getan.« »Zu Ihrer Zeit? Was meinen Sie damit?« »Ja, Herzchen, was denkst du denn? Ich bin doch schon lange tot.« Dem Mädchen gruselte es, doch was sollte es tun? »Hab keine Angst, Mädchen«, sagte Prinzessin Lissi wieder, die jetzt ganz so, wie chinesische Prinzessinnen das tun, neben der Frau auf dem Boden kniete. »Wer sind Sie?«, fragte das Mädchen leise. »Ich bin Hatü.«
»Hatü?
Das klingt lustig, nicht wahr?« Die Frau lächelte dem Mädchen zu. »Meine Schwester hat das erfunden. Eigentlich heiße ich Hannelore, aber das konnte sie als Kind nicht aussprechen.«
»Hatü«, wiederholte das Mädchen. »Ich finde, das ist ein schöner Name.«
Das ist der Teil der Geschichte in Rot. Ich springe jetzt einmal in die Mitte des Buches. Da unterhält sich Vroni, die Freundin von Hatü, mit Walter Oehmichen. Hatü erzählt diese Geschichte also dem Mädchen und wir finden uns jetzt in der Vergangenheit. »Im Märchen können Sie es aber«, der Vater schaute ihn ernst an, »denn im Märchen sind es die Tiere, die den Menschen in dem Unheil helfen, das ihnen zustößt. In der Märchenwelt sind wir nicht alleine und alle Marionetten kommen aus dieser Welt.« »Das verstehe ich nicht, Herr Oehmichen«, Vroni sieht den Vater skeptisch an. »Märchen, Vroni, sind nicht nur die Geschichten, die man dir als Kind vorgelesen hat. Schau dir mal den Kopf des Königs an. Was ist damit? Er ist viel zu groß für seinen Körper. Erwachsene sehen ganz anders aus. Es ist ein Kind. Aber als Zuschauer glauben wir trotzdem, dass es ein König ist. Marionetten sind unfertige Menschen. Und alles, was wir machen, ist unfertig. Denn was machen wir? Wir wackeln mit einem Stück Holz. Alles andere geschieht im Kopf des Zuschauers. Ein Schauspieler spielt das Sterben, eine Marionette aber stirbt tatsächlich. Denn wenn wir aufhören, sie zu bewegen, ist sie für den Zuschauer wieder nichts anderes als totes Holz. Und dann wird sie wieder lebendig. Märchenhaft sind nicht die Geschichten, die wir erzählen. Ein Märchen ist das Erzählen selbst.«
»Der Herzfaden«, denkt Hatü und wartet, dass der Vater das Wort sagt. Aber er sagt es nicht.
»Der Herzfaden ist die Verbindung zwischen dem Schauspieler und der Marionette«, wird an anderer Stelle erläutert. Daher kommt auch der Titel des Buches. Ich springe noch einmal zu einem Gespräch, das Hatü mit Michael Ende führt. Denn es kommen in diesem Buch tatsächlich real gelebt habende Personen vor. Und das erste Serienstück, das die Augsburger Puppenkiste gespielt hat, war ja Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, das damals neu erschienen war und neu geschrieben war von Michael Ende. Nun besucht Hatü also Michael Ende.
und zeigt ihm ihre Figur des Jim, die sie bereits geschnitzt hat. Gefällt er Ihnen? Er nickte nur und hält Jim seinen Zeigefinger hin. Hatü lässt die Puppe ihm die Hand geben. Ich habe als Kind mit meinem Vater auch Puppenköpfe geschnitzt, sagt er, ohne den Blick von der Marionette zu lassen. Sie müssen unbedingt einmal nach Sizilien reisen, nach Palermo. Die Marionettentheater dort sind unbeschreiblich. Muritaten voller Ritter, Jungfrauen, feuerspeiender Drachen. Dort habe ich auch die Cantastori erlebt, Geschichtenerzähler, um die sich alle versammeln. Die Menschen brauchen Märchen. Aber was ist eigentlich ein Märchen? Man wünscht sich etwas und es geht in Erfüllung. Das ist ein Märchen. Oder man wird verwünscht und muss wieder erlöst werden. Dazu findet man Helfer in der ganzen Welt. Tiere, die Sonne, Zwerge. Das Märchen sagt, nichts ist folgenlos und nichts Schicksal. Hatü lächelt. Sie versteht genau, was er sagt, wenn sie es auch selbst nicht so ausdrücken könnte. Hänsel und Gretel war das erste Stück, das wir gespielt haben, als Kinder noch. Meine Schwester, meine Freundin und ich. Mich hat immer beschäftigt, wie realistisch alles ist. Die grausamen Eltern, der Wald, der Hunger, der Ofen der Hexe und zugleich ganz symbolisch. Ohne dass man sagen könnte, was denn die Geschichte eigentlich symbolisiert. Ich habe einmal einen russischen Puppenspieler gekannt, der im KZ gewesen ist. Der hat mir erzählt, er habe dort aus winzigen Restchen von Kartoffelteig kleine Fingerpuppen geformt, mit denen er vor den Kindern, wenn keine Wächter in der Nähe waren, Märchen gespielt habe. Das brachte die Kinder zum Lachen. Aber er spielte ihnen auch ihr eigenes Schicksal vor, sogar ihren Tod. Später kamen auch erwachsene Häftlinge. Oft, hat er mir erzählt, habe er noch in der Nacht vor der Hinrichtung ihr Schicksal gespielt. Sie mussten sterben. Aber sie seien dann anders gestorben, gelassener. Manche sogar getröstet. Hatü sieht den Schriftsteller reglos an. An so vieles muss sie denken bei dieser furchtbaren Geschichte und es kommt ihr vor, als würden sie beide ein Gespräch fortsetzen, das sie vor langer Zeit begonnen haben. Seit dem Krieg versuchen alle, die Vernunft zu retten. Er schüttelt den Kopf. Mich interessiert das andere. Nicht die Mythen, wie sie uns die Nazis eingetrichtert haben, verstehen Sie mich nicht falsch. Denen ging es immer um Schicksal und Schuld. Bei den Nibelungen nicht anders als bei Ödipus. Im Märchen aber gibt es keine unaufhebbare Schuld. Im Märchen gibt es auch keine Geschichte. In ihm ist immer Gegenwart. Das sagt Michael Ende, wohl fiktiv, in diesem Roman von Thomas Hettje. Wir gucken also hinter die Kulissen der Augsburger Puppenkiste, wir gucken uns die realen Figuren an und wir erfahren etwas darüber, was Märchen tun, was sie können. Das Ganze wird auch in einem märchenhaften Ton erzählt, insbesondere da, wo es um das Mädchen geht, das durch diese Tür gegangen ist und auf die ganzen Marionetten auf dem Dachboden gestoßen ist. Und das verbindet sich mit dem, was Hettje andeutet zur Nazi-Zeit und zur Nazi-Vergangenheit. Und das beschäftigt mich eigentlich immer noch, obwohl ich das Buch schon vor einiger Zeit fertig gelesen habe. Diese vielen Andeutungen und diese Verknüpfung von Märchen und Realität, das berührt doch sehr tief die Seele der lesenden Person. Thomas Hettje, Herzfaden, ist meine Empfehlung für Sie. Und eigentlich wünsche ich mir auch, dass dieses Buch den Deutschen Buchpreis bekommt, wiewohl ich noch nicht alle gelesen habe, die auf der Shortlist stehen. Wir dürfen also weiterhin gespannt sein und ich freue mich, wenn die eine oder andere von Ihnen auch Freude an diesem Buch hat. Das war Prosas Podcast Nummer 5. Ich wünsche Ihnen alles Gute und grüße Sie herzlich, Katrin Bietz.